Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Wellmer und Julia Nihari-Kazen.
Herzlich willkommen zum Start in die Woche.
Einen schönen guten Abend auch von mir.
Ja, die Woche der Bundesregierung hat mit kleineren und größeren Reisen begonnen. Eine größere ist die von Verteidigungsminister Pistorius. Er hat sich auf den Weg nach Kiew begeben, um mit der Ukraine gemeinsame Sache zu machen. Ganz im Sinne der strategischen Partnerschaft, die beide Länder im April vereinbart hatten. Dabei geht es auch um militärische Gemeinschaftsprojekte, wie die Entwicklung von unbemannten Waffensystemen, Drohnen, Roboter, Boote. Waffen mit großer Reichweite. Pistorius will vom Know-how der kriegserfahrenen Ukrainer profitieren, um, wie er sagt, die Sicherheit beider Länder zu stärken. Dafür weitet Deutschland seine finanzielle Unterstützung für die Ukraine weiter aus. Demian von Osten.
Ein Maschinengewehr auf 4 Rädern. Es steht in einer Werkstatt für unbemannte Fahrzeuge, auch Landdrohnen genannt. Zahlreiche unterschiedliche Typen bauen sie hier in der Ukraine. An der Front gibt es einen dutzende Kilometer breiten Streifen, den Soldaten beider Seiten wegen der vielen Drohnen nicht mehr betreten. Die Todeszone ist sehr viel größer geworden. Wir können dort das feindliche Gebiet bis zu 120 Kilometer tief beschießen, indem wir günstige Instrumente verwenden statt Artillerie und Mörsergranaten. Und nicht nur da hat die Ukraine mit Drohnen Vorteile. Auch bei fliegenden Langstreckendrohnen, die bis zu 1500 Kilometer tief in Russland Ziele angegriffen haben, sogenannte Deep Strikes. Doch die Entwicklung geht weiter. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der Ukraine will Verteidigungsminister Pistorius Geschwindigkeit bei der Entwicklung neuer Systeme.
Die Entwicklungszyklen hier sind inzwischen bei einigen Wochen angekommen. Immer wieder verändert sich etwas. Und gleichzeitig ist die Bandbreite dessen, was hier eingesetzt werden kann, für unterschiedliche Ziele mit unterschiedlichen Aufgaben inzwischen so enorm, dass die Drohnen tatsächlich ganz überwiegend das Kampfgeschehen bestimmen.
Ukrainer haben zunächst in kleinen Werkstätten Drohnen modifiziert. Doch die Massenproduktion von Drohnen für den Kampf hat längst begonnen. Deutsche und ukrainische Firmen sollen künftig gemeinsam neue Drohnen entwickeln und testen. Der ukrainische Verteidigungsminister sieht sein Land gerade im Vorteil. Die letzten Monate waren ein Rekord darin, wie unsere Verteidigungstruppen den Feind auf dem Schlachtfeld gestoppt haben. Wir sehen einen positiven Trend. Bei Russlands Präsident Putin erkennt Pistorius kein Einlenken.
Er kann den Krieg beenden durch den Rückzug der Truppen. Er kann zu Friedensgesprächen einladen. Bei allen Friedensgesprächen, an denen er bisher hat teilnehmen lassen oder selber teilgenommen hat, hat er letztlich keinen Beitrag geleistet. Eher im Gegenteil.
Der Krieg dürfte also weitergehen. Und das heißt noch mehr Drohnenkrieg. Deutschland ist aber nicht nur an der Drohnenentwicklung interessiert. Wir sprechen zusätzlich auch über die Taktiken im Einsatz, die unser Militär nun hat. Taktiken, die durch Erfahrung auf dem Schlachtfeld erworben wurden. Welche das sind, zeigen ukrainische Armeeeinheiten in eigenen Videos. Laut Präsident Selenskyj hat die Ukraine im April erstmals eine Stellung nur mit Robotern und Drohnen eingenommen. Der Krieg der Zukunft in der Ukraine ist er schon Realität.
Das wollen wir vertiefen. Ich spreche mit Christian Mölling, Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte bei der Denkfabrik Edina. Guten Abend, Herr Mölling.
Hallo, guten Abend, Frau Wellmer.
Welche Rolle spielen unbemannte Waffensysteme in der modernen Kriegsführung?
Naja, wir sehen zurzeit quasi jeden Tag entweder Drohnen, die fliegen oder die fahren. Aber tatsächlich muss man sagen, es hat sich an dem Grundprinzip nichts geändert, dass wir immer noch den sogenannten Kampf der verbundenen Waffen haben. Das heißt, es gibt nicht die eine Wunderwaffe, die alles ändert, sondern es ist immer noch der Verbund unterschiedlicher Systeme. Eine Waffe kann nicht alles tatsächlich richten. Und was wir bei den Drohnen halt auch sagen müssen, wir sehen halt zurzeit immer so das Physische, das Anfassbare, das Wesentliche, was diese Drohnen mit sich bringen, ist, dass sie sich untereinander vernetzen können. Das heißt, die Digitalisierung, die für bemannte und unbemannte Systeme wichtig ist, das ist eigentlich der, wenn man so sagen will, Gamechanger.
Die Ukraine ist gerade bei Drohnen Vorreiter in der Entwicklung. Wie sehr kann denn Deutschland von einer strategischen Zusammenarbeit mit der Ukraine profitieren?
Naja, die Streitkräfte nicht nur Deutschlands, sondern auch insgesamt der westlichen Nationen schauen sich an, was in der Ukraine passiert und fragen sich, wie weit ist das eigentlich für uns relevant? Das Erste, was relevant ist, ist nicht die Drohne selber, sondern die Abwehr solcher Drohnen. Das heißt also, hier fragt man sich eher, wie man damit umgehen kann. Und dann ist auch die Frage, wie weit die Drohnen tatsächlich einem helfen, siegreich zu sein. Die Ukraine kann zurzeit aufgrund ihrer Entwicklung auch im Drohnenbereich in den letzten 2 Jahren verbuchen für sich, dass es den Krieg nicht verliert. Aber es gewinnt den Krieg auch nicht, weil eben auch die Russen ihre Kriegführung weiterentwickeln.
Wie sehr gilt das mit Hinblick auf Deep Strike, also auf weitreichende Waffen, von denen der Verteidigungsminister ja heute in Kiew auch gesprochen hat?
Ja, ich glaube, da müssen wir ganz klar unterscheiden. Das eine sind die sehr klassischen Deep Strike-Fähigkeiten, also Raketen, die sehr lange Reichweiten mit hoher Geschwindigkeit oder im Tiefflug überwinden und dabei einen großen, schweren Gefechtskopf tragen. Wir haben bei der Ukraine in der Vergangenheit vor allen Dingen gesehen, dass sie die Drohnen weiterentwickelt hat in Systeme, die sehr viele Kilometer weit fliegen können. Das ist aber nicht das, wie eben Deutschland und Europa sich verteidigen wollen. Hier setzt man eigentlich eher auf klassische Raketensysteme, die den Vorteil haben, dass die oftmals eben sehr schnell und unerkenntlich sind. Die Ukraine hat solche Fähigkeiten von Deutschland nicht bekommen, das ist der Taurus, und hat deswegen eben ihre eigene Fähigkeit entwickelt, die vielleicht nicht genauso gut ist, die aber in diesem Krieg ihnen zumindest eine Fähigkeit gibt, die sie vorher nicht gehabt haben.
Es entsteht gerade bei einigen der Eindruck, dass die Ukraine wegen ihres Know-hows im Verteidigungskrieg gegen Russland so das Momentum auf ihrer Seite hat. Ist da was dran?
Die Ukraine ist sicherlich erfolgreich, was Innovation angeht. Aber wir sehen halt eben auch, dass die russische Seite mit der Gegeninnovation ähnlich erfolgreich ist. Manchmal auch die Oberhand gewinnt. Ich glaube, wir haben es hier eher mit dem Problem zu tun, dass wir schlaglichtartig auf diesen Krieg drauf gucken und glauben, was dort passiert. Und die Ukraine, was der Ukraine hilft, kann für uns ja nicht schlecht sein. Das ist eben genau, glaube ich, die falsche Analogie, die man hier macht, dass man glaubt, der Krieg, den die Ukraine kämpft, wäre auch der Krieg, den wir in der NATO kämpfen wollen. So planen wir unseren Krieg nicht. Die Ukraine steckt nach 4 oder 5 unterschiedlichen Phasen seit 1,5 Jahren in einem Schützengrabenkrieg fest. Dort machen solche Drohnen den Sinn, sicherlich. Aber das ist genau das, was die NATO eigentlich mit den Deep Strike-Fähigkeiten verhindern will, dass man überhaupt in einen Grabenkampf kommt.
Lässt sich das auch aus Ihrer Sicht zum aktuellen Stand sagen? Weil, wie Sie sagen, schlaglichtartig. Man liest viel, man hört viel, auch zum Teil Unterschiedliches. Deswegen ist ja bei vielen zu Hause möglicherweise die Frage, wie sieht es denn im Moment aus? Was lässt sich denn aktuell sagen?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, ja, wir haben Momentaufnahmen, aber diese Momentaufnahmen sind gefiltert. Und das ist quasi die erste Waffe in diesem Krieg, das ist die Information. Uns erreichen viele Informationen eben nicht als Dokumentation, sondern als eine Kommunikation durch die Kriegsparteien, die ihre Erfolge darstellen. Und es ist dementsprechend quasi eine Erfolgsdarstellung der Ukraine, dass sie mit den Drohnen so erfolgreich ist. Wir sehen die Misserfolge auf beiden Seiten natürlich nicht. Und so entsteht bei uns der Eindruck, die Drohnen sind nicht nur das einzige Mittel, sondern auch ein extrem erfolgreiches Mittel. Das ist aber vor allen Dingen auch eine erfolgreiche Kriegspropaganda, sowohl auf der russischen als auch auf der ukrainischen Seite.
Und wir hören Signale auch von russischer Seite. Der russische Präsident Putin spricht von einem Krieg, der sich dem Ende zuneige. Wie deuten Sie diese Aussage?
Wenn das bedeuten würde, dass er aufgeben würde, wäre das sicherlich ein gutes Zeichen. Aber wir wissen ja auch, dass er im gleichen Zuge dann den Altkanzler Schröder vorgeschlagen hat, was, glaube ich, vor allen Dingen einfach ein brillanter Schachzug gewesen ist, um die deutsche Debatte wegzulenken von der sehr kleinen Parade zum 9. Mai, also der Siegesparade auf dem Kreml, die nicht gut gelaufen ist, hin zurück zu unserer nationalen Debatte. Und viele Akteure hier in Deutschland haben das Stöckchen sehr dankbar aufgenommen.
Ja, aber man könnte ja auch sagen, dass mancher schon die Bedenken hat und sagt, okay, aber den Versuch müsste es doch wert sein. Halten Sie nichts von dem Versuch, Gerhard Schröder, den Altkanzler, mit einzubeziehen?
Also Putin hat im Zusammenhang dieser Rede davon gesprochen, dass der Sieg der russischen Truppen bevorsteht und dass das Ende hervorbringt. Also von daher muss man einfach sagen, das ist ein Ablenkungsmanöver. Es ist auch jedem klar, dass die Ukraine weder Schröder noch Steinmeier als Verhandlungspartner akzeptieren würden. Darin sehen wir eigentlich, dass es ein Vorschlag ist, der vor allen Dingen dazu geeignet ist, in Deutschland Keile in die Diskussion zu treiben und nicht ernsthaft gemeint ist, sodass man hier Akteure benennt, die eine neutrale Position von vornherein innehaben könnten.
Sagt Christian Mölling, Sicherheitsexperte bei der Denkfabrik Edina. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Vielen Dank. Schönen Abend.
Das Gespräch haben wir aus Termingründen kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Während der eine Minister Deutschlands Verteidigungsfähigkeit im Blick hat, schaut die Kollegin aus dem Ressort Wirtschaft auf die Versorgungssicherheit. Und da stehen die deutschen Ölraffinerien bei Ministerin Reiche recht weit oben auf der Prioritätenliste. Damit sie sich halten können, hat Reiche Entlastungen angekündigt. Und heute beim Ausflug nach Schwedt in Brandenburg vor allem versucht zu beschwichtigen. Die mehr als 1000 Beschäftigten, die um ihre Jobs bangen, und all jene, die früher oder später einen Mangel an Kerosin befürchten. Andreas König.
Eine gute Nachricht in diesen unsicheren Zeiten. Die Jobs der 1200 Beschäftigten der PCK-Raffinerie sind sicher, bis zum Jahresende jedenfalls. Eine entsprechende Beschäftigungsgarantie des Bundes ist gerade verlängert worden, so die Bundeswirtschaftsministerin. Doch das tritt fast in den Hintergrund angesichts der Fragen zur Versorgungssicherheit. Wird es in Deutschland im Sommer noch ausreichend Kerosin für den Flugverkehr geben? Die Wirtschaftsministerin versucht zu beruhigen.
Wir haben nach wie vor eine große Reserve an Kerosin im Rahmen unserer nationalen Ölreserve. Teile davon wurden in einer großen konzertierten Aktion, wie Sie wissen, bereits in den Markt gegeben, sind aber keineswegs aufgebraucht.
Die Lage sei stabil, nur die Preise stiegen, so die Botschaft von Reiche. Ob diese Einschätzung Bestand haben wird, da gibt es Skepsis, selbst in der eigenen Koalition, angesichts der unsicheren Lage am Persischen Golf.
Es ist wichtig, dass wir auch in der Bundesregierung ein permanentes Monitoring haben darüber, wie viel Versorgung an welcher Stelle wirklich gesichert ist. Und an der Stelle, wo sie nicht mehr gesichert ist in den nächsten Wochen, muss natürlich auch entsprechend gegengesteuert werden.
Was die Produktion von Benzin, Diesel und eben Kerosin angeht, spielt die PCK-Raffinerie in Schwedt eine große Rolle. Von hier aus werden weite Teile des Nordostens Deutschlands versorgt, einschließlich Berlin. Bisher kamen 20% des dafür benötigten Rohöls aus Kasachstan durch die Druzhba-Pipeline nach Schwedt. Doch Russland hat am 1. Mai die Lieferung unterbrochen. Das fehlende Öl könnte durch zusätzliche Transporte über den Hafen von Danzig ausgeglichen werden. Die Verhandlungen mit der polnischen Seite laufen noch. Der PCK-Chef ist optimistisch.
Meine Erfahrung aus vielen, vielen Jahren Ölgeschäft sagt mir, dass wenn Marktkräfte vorhanden sind, dann wird das Öl über die freien Kapazitäten auch seinen Weg dahin finden, wo es gebraucht wird.
60% des Öls können schon jetzt über die alte DDR-Pipeline aus Rostock kommen. Die soll ausgebaut werden, doch auch darüber ist noch nicht entschieden.
Es ist allerdings höchst fraglich, ob diese Leitung auch gefördert würde, etwa durch die EU, und ob man da, ob das konform geht mit den Klimazielen. Heutzutage investiert man kaum noch in Ölinfrastruktur, weil man damit eben auch langlebige Infrastruktur schafft. Und das ist eigentlich, passt es nicht mehr richtig in die Zeit.
Bis Ende Mai kann die PCK-Raffinerie die Produktion noch hochhalten, dank ihrer Lagerbestände. Bis dahin sollten Entscheidungen über alternative Öllieferungen getroffen sein, sonst könnte es in den Monaten danach tatsächlich zu Versorgungsengpässen kommen.
Zumindest die Jobs in Schwedt sind bis zum Jahresende gesichert. Diese Botschaft hatte die Wirtschaftsministerin heute im Gepäck. Dazu Matthias Deiß in unserem Hauptstadtstudio. Matthias, die Regierung wollte ja die Leute überall in Deutschland entlasten. Die sogenannte Entlastungsprämie ist aber gescheitert. Wie lautet denn jetzt Plan B?
Nun, Jesse, in der Tat, nach der Bauchlandung Entlastungsprämie geht es bei diesem Koalitionsausschuss vor allem darum, keinen weiteren Fehlschuss zu produzieren. Wenn man sich morgen zusammensetzt, man würde der Bevölkerung gerne eine Alternative präsentieren in Sachen Entlastung. Die aber muss nun erstmal gesucht und auch gefunden werden. Und sie muss dann auch mehrheitsfähig sein, auch bei den Ministerpräsidenten. Das könnte eher dafür sprechen, dass man die nächsten Tage nochmal für weitere Prüfungen und Beratung nutzt. Gleichzeitig wissen alle auch, der Druck, öffentlich jetzt etwas zu präsentieren, der ist natürlich auch hoch.
Du sagst es gerade, man sitzt morgen im Koalitionsausschuss zusammen. Es geht ja nicht nur um Entlastung. Welche Ergebnisse sind da grundsätzlich zu erwarten?
Also ein Tag vorher scheint noch unklar, ob es überhaupt konkrete Ergebnisse gibt. Das ist möglich und wäre natürlich auch wünschenswert, aber es ist keineswegs sicher. Ansonsten aber über das Thema Entlastung hinaus geht es erstmal darum, einen Fahrplan festzulegen, wie man bis zur Sommerpause die Reformen überhaupt gewuppt bekommt. Wir hören, dass Kanzler Merz die einzelnen Reformpakete, da geht es ja um Rente, um Haushaltskürzung, um Steuern und um Krankenkassen, nacheinander abarbeiten will. Kanzler Klingbeil setzt dagegen eher darauf, die Einzelreform jetzt vorzubereiten und dann auf einem großen Koalitionsgipfel im Paket zu beschließen, um eben beiden Seiten Kompromisse innerhalb eines Paketdeals zu erleichtern. Da sind also noch Verfahrensfragen offen, die sind aber von großer Wichtigkeit und genau an dieser Stelle hat es in der Koalition in den letzten Monaten ja oft auch gefehlt. Mhm.
Oft hört man jetzt die Worte durchhalten und weitermachen. Man dürfe jetzt nicht müde und auch nicht ängstlich werden, hat der bayerische Ministerpräsident gerade am Wochenende gesagt. Gibt es da noch den gemeinsamen Spirit in der Koalition? Spürst du ihn?
Also wir hören, dass sich Kanzler und Vizekanzler nach dem großen Ärger in der Villa Borsig ausgesprochen haben. Die letzten Wochen sind aber trotzdem nicht ohne Spuren an dieser Koalition vorbeigegangen. Das Misstrauen jedenfalls ist eher größer geworden. In der SPD sieht man mit Sorge, dass der Kanzler Zusagen, die er den Sozialdemokraten macht, wegen Widerspruch aus den eigenen Reihen nicht immer halten kann. Auf Seiten der Union stören sich viele an Wortmeldungen der Arbeitsministerin rund um den 1. Mai. Die Fragen aufwerfen würden, ob weitreichende Reformen SPD-seitig überhaupt gewünscht seien. Da ist also echt noch einiges offen an atmosphärischen Verstimmungen.
Matthias Deiß, Berlin im Hauptstadtstudio der ARD. Wir danken sehr für diese Einschätzung für den Moment. Dankeschön.
Danke auch.
Am kommenden Sonnabend findet in Wien das Finale des Eurovision Song Contest statt. Ein Wettbewerb, bei dem die Songs offiziell keine politische Botschaft enthalten dürfen, der aber alles andere als unpolitisch ist. Als im vergangenen Jahr Yuval Raphael für Israel startete, wurde sie während ihrer Proben ausgebuht und ausgepfiffen. Der Protest richtete sich gegen das massive Vorgehen Israels im Gazastreifen. Über die Teilnahme Israels gibt es auch in diesem Jahr heftigen Streit. 5 Länder nehmen deshalb am ESC nicht teil und mehr als 1000 Künstler veröffentlichten einen gemeinsamen Boykottaufruf, in dem sie Israel einen Völkermord in Gaza vorwerfen. Über die Atmosphäre in der Gastgeberstadt Wien, Andreas Bachmann.
Es ist eine charmante Idee. Wiener Kaffeehäuser sind Paten der Länder, die am ESC teilnehmen. Der Haken: unter den mehr als 2000 Kaffeehäusern in der Stadt findet sich zunächst für Israel kein Pate. Zunächst. Denn sie wollte sich damit nicht abfinden.
Weil das eine Schande für Wien wäre, eine Schande für Österreich, eine Schande für Europa und eine Schande für die ganze Welt. Und israelische Fans nicht auch ein Lokal bekommen, wenn es alle anderen bekommen, die am ESC teilnehmen.
Und so macht Lisa Wegenstein ihr Café namens Kantine im Wiener Museumsquartier zum Fantreffpunkt für Israel. Eine Entscheidung, für die sie im Internet angefeindet wird. Die Toilettentür ihres Cafés wird beschmiert mit Sätzen wie Tod der israelischen Armee. Aufgrund der hohen Sicherheitsstufe in der Stadt wird das Café Kantine bis nach dem ESC durchgehend von 2 uniformierten Polizisten geschützt. Viele der älteren Gäste hier fühlen sich an dunkle Zeiten erinnert.
Wien hat ja leider eine sehr ungute Geschichte, gerade was den Antisemitismus betrifft. Und dass sich da offenbar nicht viel geändert hat, macht mich sehr traurig.
Neben Anfeindungen gibt es auch Zuspruch. Itai Shamir ist in Israel geboren, lebt in den USA und ist Riesenfan des ESC. Seit 2005 war er immer dabei. Als er von Lisa Wegensteins Geschichte hört, ist ihm klar, dass er hierher kommen muss. Es ist mutig, diese Entscheidung gegen alle Widerstände zu treffen. Deshalb müssen wir jetzt Solidarität zeigen und sie unterstützen. Den meisten Fans geht es ohnehin nicht um Politik. Ich zum Beispiel bin hier wegen der Freundschaften. Deshalb komme ich jedes Jahr. Aber kann ein Event wie der ESC wirklich unpolitisch sein? Der Politologe Peter Filzmaier sagt nein.
Der Song Contest als eine der größten Bühnen überhaupt. Medial war immer Politik. Das ist es heute durch den Boykott von 5 Ländern aufgrund der Teilnahme Israels. Aber es gab auch schon in den 70er Jahren eine griechische Sängerin, die gegen die Türkei gesungen hat quasi. Und es gab auch schon einen Boykott Österreichs, als in Spanien noch die Franco-Diktatur war und dort der Song Contest stattfand.
Im Café Cantine kehrt wohl erst nach dem Finale kommenden Samstag wieder Ruhe ein. Bis dahin heißt es für Chefin Lisa Wegenstein, durchhalten.
Ich muss mich nicht wegducken, weil ich bin hier eine Gastgeberin. Und ich bin eine Gastgeberin für alle. Und wenn das nicht mehr geht, dann sind wir verloren.
Und sie hofft, dass ihr Zeichen der Solidarität auch über den ESC hinauswirkt.
Und was heute sonst noch wichtig war, das hat jetzt Julia Niharika für uns.
Die Außenminister der EU-Länder haben sich auf Sanktionen gegen gewalttätige israelische Siedler geeinigt. Ungarn gab unter der neuen Regierung seine Blockadehaltung auf. Die Strafmaßnahmen richten sich gegen mindestens 7 Siedler oder Siedlerorganisationen, die im Westjordanland Gewalt gegen Palästinenser anwenden. Sie dürfen nicht mehr in die EU einreisen. Vermögenswerte bei europäischen Banken werden eingefroren. Nach dem Hunter-Virus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff Hondius ist die Evakuierung abgeschlossen. Auch das Schiff hat nun in Richtung Rotterdam abgelegt. Inzwischen wurden 3 weitere Passagiere jeweils aus Frankreich, Spanien und den USA positiv auf das Virus getestet. Die 4 Deutschen haben laut dem Bundesgesundheitsministerium bislang keine Symptome. Sie waren von Teneriffa in die Niederlande geflogen und dann nach Frankfurt am Main gebracht worden.
Kurz nach Mitternacht kommen die 4 Personen an der Uniklinik in Frankfurt am Main an. Dort werden sie auf eine gesonderte Isolierstation gebracht, untersucht und beobachtet. Am Nachmittag tritt der Leiter der Station vor die Kameras.
Es ist jetzt weder in Holland noch bei uns zwingend notwendig gewesen, sämtliche Laborergebnisse abzuwarten. Die Patienten waren halt immerhin auch alle asymptomatisch.
Bei vielen Menschen dürften beim Anblick dieser Bilder aus Teneriffa Erinnerungen an die Corona-Pandemie hochkommen. Doch laut Experten ist die Ansteckungsgefahr bei diesem Hunter-Virus deutlich geringer.
Wir reden hier über ein extrem seltenes Ereignis mit der Andes-Variante. Das kommt in der Regel in dieser Form nicht vor. Also wir müssen uns jetzt in der Allgemeinbevölkerung überhaupt keine Sorgen machen. Also weder auf Teneriffa noch hier in Frankfurt oder sonst wohin, wo die Patienten verlegt werden, dass da irgendeine Gefahr besteht, dass sich diese Infektionen weiter ausbreiten. Das ist eine sehr, sehr gut kontrollierbare Infektion.
Laut Bundesgesundheitsministerium ist davon auszugehen, dass die 4 Deutschen an ihren Wohnorten unter häusliche Quarantäne gestellt werden, bis eine Infektion endgültig ausgeschlossen werden kann.
Yasmin Fahimi bleibt Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Auf dem Bundeskongress in Berlin stimmten 96% der Delegierten für eine weitere Amtszeit der 58-Jährigen. Fahimi hat den Posten seit 2022 inne. Auch die weitere Führungsspitze wurde wiedergewählt. Die frühere SPD-Generalsekretärin kündigte auf dem Kongress entschiedenen Widerstand gegen den Abbau von Arbeitnehmerrechten an. Erstmals trägt ein Grünen-Politiker die goldene Amtskette der Stadt München. Dominik Krause hat heute offiziell die Amtsgeschäfte als Oberbürgermeister von seinem SPD-Vorgänger Dieter Reiter übernommen. In seiner Antrittsrede betonte Krause die großen Herausforderungen der nächsten Jahre für die bayerische Landeshauptstadt. Vor allem beim Wohnungsbau und der Konsolidierung des Haushaltes. Der Druck auf den britischen Premierminister Starmer nach einer schweren Schlappe bei Regionalwahlen steigt weiter. Laut einem Bericht der Zeitung The Times wurde Starmer von seiner Innenministerin Mahmood und mindestens 3 weiteren Kabinettsmitgliedern aufgefordert, einen Zeitplan für seinen Rücktritt in Betracht zu ziehen. 70 Labour-Abgeordnete haben laut BBC dem Regierungschef ihre Unterstützung entzogen. Starmer selbst hatte am Nachmittag erklärt, im Amt bleiben zu wollen und sich der Herausforderung zu stellen. Wegen der hohen Spritpreise durch den Iran-Krieg will US-Präsident Trump die Bundessteuern auf Kraftstoffe vorübergehend senken. Die Preise für Öl und Benzin würden wieder fallen, sobald die Feindseligkeiten beendet seien. Zugleich warnte Trump, der Waffenstillstand hänge am seidenen Faden. Der US-Präsident wies die von Teheran übermittelte Antwort auf den Vorschlag der Vereinigten Staaten zur Beendigung des Krieges erneut zurück.
Die Fußball-WM in den USA, Mexiko und Kanada beginnt in einem Monat und wühlt auch vorher schon einige und einiges auf. Nicht nur kürzlich den Boden im Stadion in Philadelphia. Die Weltmeisterschaft steht in der Kritik wegen der Politik von US-Präsident Trump oder auch wegen des Fußball-Weltverbands FIFA, der die Preise für Spieltickets so hochschraubt, dass sich viele diese WM schlicht nicht leisten können oder leisten wollen. Kommen weniger Leute? Wird das Stadion nicht voll, bleiben Sitze im Stadion frei, sind auch viele Hotelbetten noch zu haben. Vor allem im Gastgeberland USA könnte man von einem WM-Hype durchaus mehr spüren. Marion Schmickler.
Sie geben alles. Dreimal die Woche bolzen die Nachwuchsspielerinnen von Hoboken United vor großer Kulisse. Ein Monat bis zur WM und die Kids können es kaum erwarten. Ich finde es super, dass die WM im MetLife-Stadion stattfindet, ganz in unserer Nähe. Und du? Ich möchte sehen, was die Spieler drauf haben, hoffe, dass es mir hilft, auch besser zu werden. Im Stadion laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Kunstrasen ist weg, echter Rasen ausgerollt. 8-mal wird hier gespielt, inklusive Finale. Das Gras soll perfekt sein, damit der Ball schnell rollen kann. Wir haben Vakuumbelüftung installiert, werden den Rasen regelmäßig wässern. Das ist ein sehr umfangreiches Programm. New York hat riesige Hoffnungen in diese WM gesetzt. Endlich wieder volle Hotels wie vor der Pandemie. Doch die Ticketpreise sind so schwindelerregend hoch, die politische Lage so unsicher, dass viele Fans wohl daheim bleiben. Die Buchungen liegen vielleicht 5-10% über denen des Vorjahres. Das ist wirklich enttäuschend. Die FIFA hatte uns 1,2 Millionen Besucher für New York und New Jersey versprochen. Davon sind wir weit entfernt. Große Enttäuschung auch bei den Fans, die für die Bahnfahrt zum Stadion $105 zahlen sollen, anstelle der sonst üblichen $12,90. Doch anders seien die hohen Kosten etwa für mehr Sicherheit nicht zu stemmen, so die Gouverneurin. Sie fordert, dass die FIFA sich beteiligt. Die FIFA verdient $11 Milliarden mit dieser WM und verlangt bis zu $10,000 Eintritt fürs Finale. Ich werde es den Pendlern von New Jersey nicht zumuten, dafür jahrelang zu zahlen. Auch rund ums SoFi-Stadion in Los Angeles ist von WM-Boom noch nichts zu spüren. Fußball hat zwar in der Beliebtheit Baseball überholt und steht auf Platz 3 bei den Amerikanern, aber Euphorie? Fehlanzeige. Ganz ehrlich, ich weiß noch nicht mal, wer da spielt. Ich weiß nur, da kommen eine Menge Leute, viele Partys. Das wird ein Spaß. Und das können wir doch gerade gut gebrauchen. Der Ticketverkauf läuft bisher schleppend. Die angespannte politische Lage dämpft die Stimmung. Iran soll in L.A. gegen Neuseeland antreten, aber noch warten die Spieler auf ihre Visa. In New York dribbelt sich der Bürgermeister am Nachmittag in die Herzen der Fans. Der passionierte Fußballer Mamdani will die WM erschwinglich machen. 50 Straßen sollen für Fußball gesperrt werden. Außerdem soll es Fanzonen geben für Public Viewing. Diese Events sollten ursprünglich nicht kostenlos sein, aber die WM muss der Welt gehören. Deshalb haben wir entschieden, die Fans sollen zusammen gucken können, ohne einen Dollar zu zahlen. Die Spielerinnen aus Hoboken würden am liebsten alle gemeinsam ins Stadion Messi und Ronaldo erleben. Das könnte Messis letzte WM sein. Auch Ronaldos. Die werden langsam alt. Ein Monat bis zum Anpfiff. Und noch sind es vor allem die eingefleischten Soccerfans, die sich für die WM begeistern.
Widmen wir uns nun noch den Giganten der Binnenseen, Weiher und örtlichen Wasserläufe. Fische in Übergröße mit Namen Wels. Der Mensch stellt ihnen nach, wo es nur geht. Dieser hier ist genau 2,92 Meter lang und aktuell der größte je gefangene Wels, herausgeholt aus einem Stausee in Polen. Auch hierzulande sorgen Riesenwälse vor allem in Süddeutschland für Gespräche, nicht nur an der Theke. Also zwischen Pudel, Vertilger und Schlammmonster reicht der Mythosplausch. Jenny Rieger und David Kopp über große Fische und gewaltige Kämpfe.
Also das ist der Wels.
Ergebnis einer Nacht mit Anglerglück.
Der Wels ist 5,4 Kilo schwer, ist 94 Zentimeter lang und hat einen Mauldurchmesser, wenn es ganz offen ist, von 10 Zentimetern.
Und das ist noch ein kleines Exemplar. Wälse von über 2 Metern Länge haben sie hier bereits rausgezogen aus dem Waldsee bei Walldorf. 2 Meter kann heißen gefährlich, auch für andere Tiere. Im Internet finden sich Wälse etwa auf Taubenjagd, wenn auch in Frankreich. Und auch Biber und Hunde sollen schon gefressen worden sein. Hier am Waldsee ist das noch nie vorgekommen. Dennoch geht sie um die Geschichte von den Killerwälsen, die Jagd auf Hunde machen könnten.
Ich habe Respekt, aber wenn sie geschnappt wird oder wenn er geschnappt werden würde, dann ganz ehrlich, dann wäre es halt so.
Also fressen und gefressen werden? Klar ist, zu viele Wälse stören das Gleichgewicht des Sees, verdrängen andere Fischarten. Regelmäßig gibt der lokale Angelsportverein deshalb Kurse. Wie fange ich einen Riesenwels?
Ich lege da die Welsrute drauf, nicht gut, dann ist der ganze Rottput weg.
1 Stunde Anglerlatein und dann geht es ab auf den See. Auf der Suche nach dem Wels. Er ist der größte europäische Süßwasserfisch, ein Raubfisch, vor allem nachts aktiv. Ihn tags herauszulocken, braucht also ein paar Tricks, wie das spezielle Wallerholz.
Und dieses Klopfen, dieses Plopp-Geräusch soll den Wels neugierig machen, dass er dann ans Boot kommt und den Köder dann irgendwann findet.
Aber es kommt nichts, kein Wels. Trotz Plopp-Geräusch und fettem Köder. Dabei müssten dringend ein paar der Raubfische raus aus dem See.
Die sind zwar in ganz Europa mittlerweile verbreitet, aber normalerweise in den Fließgewässern. Und ich denke einfach nur, dass es einfach als ein Hegegrund ist, dass sie halt wieder andere Fischarten besser ansiedeln können.
Angeln zum Arterhalt also, um andere Fischarten zu schützen. Und dann ist da natürlich noch der Spaßfaktor. In den sozialen Medien präsentieren Angler stolz ihre Riesenwälse als Sieg des Menschen, meist männlich, über das Tier. Und auch am Waldsee kennt man dieses Gefühl und liebt es.
Das ist das Nonplusultra für viele, dass sie halt sagen, ja, so ein Wels mal 2 Meter, 100 Kilo oder so, das wär's halt mal. Ne? Ist zwar nicht jedem vergönnt, aber es waren ja immer so Träume. Ne? Der eine will einen Porsche, da, ne? Ein Haus, ja.
Am Waldsee ist es Abend geworden und bislang hat kein Wels gebissen. Aber auch warten gehört zum Anglersein.
Ja, die Jungs machen sich jetzt wahrscheinlich noch einen schönen Abend. Warten auf den perfekten Einschlag, bis die Rute rumgeht. Und um einen tollen Drill zu haben.
Und was, wenn doch noch einer anbeißt?
Schmeckt fast wie Hähnchenfleisch, wenn man richtig macht. Genau.
Und tatsächlich. 2 Wälse werden sie in den frühen Morgenstunden aus dem Waldsee ziehen. Eine gute Ausbeute für eine Nacht. Aber das wissen sie jetzt noch nicht.
Butter bei die Fische, liebe Claudia. Wie wird denn das Wetter?
Oh, Jessie, es wird kalt bleiben. Dazu immer wieder nass sein. Schauer, Gewitter, windig, vor allem am Mittwoch. Also die nächsten Tage ist einiges los und das fühlt sich so gar nicht nach Frühling an. Sah man auch heute hier diese wunderbare Gewitter- bzw. Schauerwolke über dem Bodensee. Da kam auch ordentlich nass raus. Es hat die letzten 24 Stunden zum Teil sogar bis zu 60, 65 Liter pro Quadratmeter gegeben. Windig war es heute auch und es geht kühl weiter. Das sieht man sehr schön auch am Trend. Hier beispielsweise von Dresden. Da war es heute noch mal warm. Da kommt die kühlere Luft dann morgen an, 12 Grad. Danach langsam wieder Temperaturanstieg. Und hier dieses Gestrichelte, das zeigt die Temperaturen an, die wir jetzt so Anfang Mitte Mai eigentlich erwarten dürften. An diese Linie kommen wir erst wieder so um den 20. Mai ran. Jetzt im Moment noch dichtere Wolkenfelder. Schauer regnet auch noch kräftiger um das Tief. Das schaufelt dann auch auf der Rückseite immer noch mal ein paar dichtere Wolken mit örtlich auch kräftigeren Schauern in Niederbayern. Gewitter herein morgen, dann ziemlich wechselhaft, immer wieder nass, am ehesten noch trocken, so Richtung Brandenburg und auch im Süden Deutschlands. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück. Ja, es ist Mai. Auf Werte von maximal 8 Grad auf den Inseln in der Nordsee. Für die meisten werden es 5 bis minus 1 Grad sein. Und das heißt, in den mittleren Höhenlagen, also beispielsweise in den Mittelgebirgen ab 400 bis 600 Metern, am Alpenrand ab 800 Metern sind Schneeflocken dabei. Das bleibt nicht lange liegen, aber es kann halt doch noch mal so ein paar nasse Flocken oder so ein bisschen Schnee geben. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen von 7 bis 14 Grad, 16 Grad im Markgräflerland. Die nächsten Tage sehen eigentlich genauso aus. Immer mal wieder Schauer, Gewitter zwischendrin. Gibt es auch mal trockene Abschnitte, Temperaturen aber weiterhin sehr gedämpft. Am Mittwoch Höchsttemperaturen maximal 13 bis 17 Grad. Donnerstag dann 13 bis 17 Grad, da aber die 17 Grad dann eher in der Osthälfte. Also sehr abwechslungsreich das Wetter.
Und absolut erquicklich. Vielen Dank, Claudia, dafür. Dankeschön. Das ist überhaupt nicht ironisch gemeint. Nein, nein, Claudia Kleiner. Danke. So, wir machen jetzt hier Feierabend, gehen tanzen und dabei lassen wir den Fernseher an.
Tja, denn es folgt eine Doku über die legendäre Popband Boney M. Tja, und die finsteren Seiten hinter dem Glamour.
Morgen sind wir dann wieder da, würden uns sehr freuen. Tschüss.
Ganz genau. Tschüss, bis morgen.